Liebe Freunde, das jiddische Wort für Verwandtschaft, das heißt Mischpoche. Und ein kleiner Judenjunge, der das nicht weiß, der sagt zu seinem Vater: Papa, Mischpoche, ist das was zum Essen? Und dann sagt der Vater: Nee, Mischpoche, das ist was zum Kotzen. Und Kurt Tucholsky, der mal einen herrlichen Aufsatz geschrieben hat über die Familie, der schreibt da: Die Familie, in Klammern Familia Domestica Communis, die gemeine Hausfamilie, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken. Wenn die Familie größeren Umfang erreicht hat, nennt man sie Verwandtschaft. Die Familie erscheint meist zu scheußlichen Klumpen geballt. Sie ist sich in der Regel heftig zum Ekel. Die Familienzugehörigkeit befördert einen Krankheitskeim, der weit verbreitet ist. Alle Mitglieder der Innung nehmen dauernd übel. So ist es in vielen Familien, leider. Und leider war es in der Familie von Jesus auch so. Jesus hat ja nicht als ein freischwebendes Exemplar gelebt, sondern der war Mitglied einer ganz normalen Familie. Normal heißt, er hatte eine Mutter, das war die Maria. Er hatte einen Vater, das war der Josef. Er hatte einen Haufen Geschwister, Jungs und Mädchen. Von den Jungs wissen wir sogar die Namen: Jakobus, Josef, Simon und Judas. Also wenn die alle zusammen am Frühstückstisch saßen und Knecke aßen oder am Heiligabend Nüsse knackten, da ist das schon ein ganz schönes Geklapper gewesen, und Olle Josef, der wird manchmal Mühe gehabt haben, Zucht und Ordnung in die Truppe reinzukriegen. Jedenfalls, es war eine Durchschnittsfamilie, Durchschnittsverdienst, Durchschnittsreligiosität, war alles, wie sich's gehört. Jesus, der älteste Sohn, war zu Hause Bauarbeiter und verdiente für sich und für die Familie das Brot. Mit einem Wort: nett. Die typische Familie von Nazareth. Und dann müssen die Eltern eines Tages feststellen, dass Jesus aus dieser Norm ausbricht. Der leistet sich solche Graupen, dass die den Eindruck haben: Jesus, unser Großer, der ist nicht ganz normal. Das fiel denen zum ersten Mal auf beim Kirchentag. Der fand in Jerusalem statt und die Eltern wollten unbedingt hin, weil da der Gerhard Schöne auftrat und Willi Schwabe von der Rumpelkammer. Und weil Jesus schon 12 war, durfte er mit. Lief auch alles gut, aber auf dem Heimweg gab's Trouble, Jesus war weggelaufen, war verschwunden. Maria und Josef in größter Aufregung, die fahren wieder zurück, suchen den in allen Diskos, Jugendherbergen, Zeltplätzen. Und als sie ihn nach 3 Tagen endlich finden, da sitzt er im Tempel. Und dort diskutiert er mit den Schriftgelehrten. Mama Maria hängt sich dazwischen mit dem Satz, den in einer solchen Situation alle Mütter der Welt sagen, nämlich: Aber Junge, wie konntest du uns das nur antun? Und da gibt der 12-jährige Jesus eine Antwort, mit der die Eltern überhaupt nichts anfangen können. Es ist eine Antwort, die zum ersten Mal zeigt, dass Jesus anders ist als andere. Und anders, das heißt in der Bibel heilig, und heilig heißt zu Gott gehörend. Also als die Mutter händeringend sagt: Aber Junge, wie konntest du uns das nur antun? Sieh mal, dein Vater und ich haben dich ganz verzweifelt gesucht. Da antwortete er: Warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich ins Haus meines Vaters gehöre? Er sagt also zu seinem Vater, der ihn nach Hause holen will, dass er nicht nach Hause gekommen ist, weil er im Haus seines Vaters sein muss. Maria und Josef verstehen fortwährend Bahnhof. Es heißt extra hier, sie verstanden kein einziges Wort, was er sagte. Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Hier lässt Jesus zum ersten Mal gucken, dass er nicht nur zwei Väter hat, den Josef, seinen natürlichen Vater, und Gott, seinen himmlischen Vater, sondern auch zwei Familien. Und eines Tages kommt es zu einem Konflikt zwischen diesen beiden Familien und Jesus muss nun mal erklären, zu welcher Familie er eigentlich gehört, wer seine wahren Verwandten sind. Und unter dieser Überschrift, die wahren Verwandten von Jesus, da wird das in der Bibel berichtet, im Markus-Evangelium Kapitel 3. Und darüber will ich heute zu euch reden. Wir setzen noch mal ein beim Kirchentag, wo Jesus davongelaufen war und die Eltern entsetzt waren, dass der sich da zu den Schriftgelehrten gesetzt hatte. Wie konntest du uns das antun? Auf dem Heimweg, als der Trabi von Josef gleichmäßig schnurrt und hinten auf dem Rücksitz der 12-jährige Jesus eingepennt ist, da führen vorne die beiden Eltern eine ernsthafte Aussprache. Und zum Schluss kommt Vater Josef zu dem Ergebnis, dass er sagt, Mutter, ich sage dir, mit unserem Großen stimmt was nicht. Irgendwie ist der nicht normal. Als sie am nächsten Tag zu Hause sind, geht alles seinen normalen Gang. Jesus fügt sich in den familiären Ablauf ein und es gibt aus seiner Teenager- und Twenzeit keine besonderen Vorkommnisse mehr zu berichten. Und erst als er so um die 30 ist, da flippt er wieder aus, aber diesmal endgültig. Ohne Vorankündigung haut er seine Zimmermannsaxt weg, verlässt seine Familie, seine Heimatstadt, lässt sich mit zweifelhaften Elementen ein, gründet mit 12 anderen jungen Männern eine Kommune, zieht mit denen durchs Land, so entstand das Lied, man sagt, er war ein Gammler. Er fängt an zu predigen, aber ganz anders, als dass die Leute damals von anderen Predigern gewöhnt waren. Es steckte bei ihm unwahrscheinlich Power dahinter, Kraft, Vollmacht, sagt die Bibel. Die einen waren begeistert, die anderen waren entsetzt. Dann fängt er auch noch an, Kranke zu heilen, Teufel auszutreiben, Sünden zu vergeben. Verträgt sich mit den Nutten, verkracht sich mit den Schriftgelehrten. Rennt in der Amtsrobe eines religiösen Lehrers draußen rum. Tritt in jedes Fettnäpfchen, was irgendwie nur möglich ist. Also vom Standpunkt der Familie aus gesehen, benimmt er sich wie ein Verrückter. Im ganzen Land ist er bekannt wie so ein gescheckter Hund. Alle reden von ihm. Haben Sie schon gehört? Der Zimmermannssohn Josef, der ist auf einen religiösen Trip gegangen. Der macht jetzt auf Guru. Der lässt sich schon als Gott anreden von seinen Kumpels. Wissen Sie was? Das ist natürlich furchtbar peinlich für die brave Familie von Josef. Das ist schon peinlich genug, wenn alle Leute so über sein Familienmitglied reden, aber als eines Tages Jesus mit seinen 12 Kumpels in der Nähe von Nazareth wieder auftaucht, da kann der Josef nicht länger still zusehen. Als Familienoberhaupt beruft er eine Vollversammlung der Familie ein. Es wird beschlossen, Jesus, das schwarze Schaf der Familie, mit Gewalt nach Hause zu holen. Denn, so lautet die Begründung, er ist verrückt. So steht es hier. Markus 3, Kapitel 21. Seine eigene Familie erklärt ihn für verrückt. Wenn es damals psychiatrische Kliniken gegeben hätte, da hätten die den dort einweisen lassen. Die hätten den ins Irrenhaus gesteckt, wo die Verrückten sind. Da gehört er hin, der ist doch nicht ganz normal. Eine feine Familie, muss man schon sagen. Und nun rücken sie also an, um Jesus zu holen, abzuholen. Vers 31, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Ist ja interessant, dass seine Verwandten hier von der Bibel ausdrücklich und buchstäblich als Außenstehende bezeichnet werden. Sie stehen draußen, während Jesus mit seinen Freunden drin ist. Es gibt bei Jesus ein klares Drinnen und Draußen. Das ist sogar in der Ewigkeit so. Da wird es welche geben, die sind drin, nämlich im Himmel, und andere, die sind draußen, nämlich in der Hölle. Die Frage ist, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Drin oder draußen? Das hängt davon ab, wo du jetzt stehst. Außenstehende, das sind Leute, die nicht auf Jesus stehen und die deshalb verloren gehen. Solche Leute waren damals die Mutter Maria und die Geschwister von Jesus. In der Bibel heißt es an anderer Stelle mal ausdrücklich von den Brüdern, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Solange du nicht an Jesus glaubst, stehst du außerhalb von Gottes Reich. Sogar als Sympathisant, da bist du immer noch ein Außenstehender. Aber dann steht dir ja das Beste im Leben noch bevor, nämlich wenn du deinen Standpunkt aufgibst und Jesus als den Herrn deines Lebens annimmst. Seine Mutter und seine Geschwister, die haben das später getan. Die haben erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber das war viel später, wie gesagt, das ist erst nach der Kreuzigung gewesen. Hier in unserer Geschichte, da stehen die noch rum als Außenstehende, die Jesus für einen Verrückten halten. Wenn die sich ändern konnten, dann besteht die Hoffnung, dass du dich auch ändern kannst. Und deshalb lade ich dich ein, dass du ein Christ wirst. Selbst wenn du das alles, was du hier in der Kirche hörst, ziemlich verrückt findest. Es kann trotzdem aus dir ein Christ werden, und zwar einfach deshalb, weil Jesus will, dass du einer wirst. Er will, die Frage ist nur, ob du willst. Maria und die Brüder, die wollten jedenfalls nicht. Die wollten nicht zu Jesus hinkommen, sondern die wollten, dass er zu ihnen rauskommt. Und deswegen schicken die jemanden rein, der ihn rausrufen soll. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus in einem Haus, der ist mitten in einer Menschenmenge eingekeilt, der ist mitten bei der Predigt und da wird er unterbrochen. Guck doch mal, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen und wollen was von dir. Das ist so, wie wenn man heutzutage in einer wichtigen Sitzung ist und auf einmal klingelt das Telefon und dann heißt es, ihre Angehörigen wollen sie dringend mal sprechen. Jesus rührt sich nicht vom Fleck. Der bleibt, wo sich die Familie vordrängen will, hart. Ich will hier weder Jesus noch der Familie falsche Motive unterstellen. Jesus bleibt nicht etwa aus Angst drinne sitzen, weil er sich fürchtet, dass die ihm was tun könnten. Die Sache ist genau umgedreht. Die Familie hat Angst, dass Jesus was getan werden könnte, nämlich von seinen Gegnern. Seine Familie, das wollen wir mal nicht unterschätzen, hat ein reines, ein gutes Motiv. Die Familie handelt aus reiner Liebe, aus Fürsorge. Die sagen sich, der Junge, der ist nicht ganz normal. Und wenn der so weitermacht mit seinen aufreizenden Predigten, da machen die den eines Tages fertig, womöglich wird er noch einmal verhaftet. Und davor will ihn seine Familie bewahren. Die merken irgendwie, dass Jesus, wenn er so weitermacht, auf eine Katastrophe zusteuert. Und wir wissen ja heute, dass sie das ganz richtig gespürt haben. Jesus ist auf dem Wege zum Kreuz. Keine 3 Jahre nach dieser Begegnung haben sie ihn doch tatsächlich lebendigen Leibes an den Kreuz angeschlagen. Da ist das passiert, wovon der Matthias vorhin im letzten Lied gesungen hat, dass er da hing und mundtot gemacht wurde. Einen Menschen an ein Kreuz nageln, das ist menschlich gesehen tatsächlich eine Katastrophe. Aber Jesus sieht das anders. Der sieht das Ganze mit den Augen seines himmlischen Vaters. Er sieht das mit den Augen des Gehorsams. Der muss ans Kreuz und alles, was er tut, dient nur diesem einen einzigen Ziel. Sein ganzes Leben zielt nur auf diesen einen Punkt. Das ist der entscheidende Punkt der Weltgeschichte. Denn dort stirbt Jesus für die Sünde der Welt. Und es ist der entscheidende Punkt deiner Lebensgeschichte, denn dort stirbt Jesus auch für deine Sünde. Am Kreuz, so sagt die Bibel, machte Jesus Frieden zwischen Gott und uns. Und davon will die Familie ihn abhalten. Verstehst du jetzt, warum Jesus hart bleiben muss, als die Familie kommt und ihn da zurückholen will? Jedes Mal, wenn jemand ihn von diesem Kreuzesweg abhalten will, da wird Jesus steinhart. Egal wie gut das gemeint ist, egal wie nahe ihm derjenige steht und wenn es die eigene Mutter ist. Von diesem Wege zum Kreuz lässt sich Jesus durch nichts und niemanden abbringen. Und deshalb antwortet er denen, die sagen, guck mal, deine Mutter und deine Brüder, die sind draußen, die wollen was von dir. Denen antwortete er und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach, seht, das ist meine Mutter und meine Brüder. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Leibliche Verwandtschaft zählt also bei Jesus nicht. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel aus einer kirchlichen Familie stammst, da heißt das noch nicht, dass du zu Jesus gehörst. Wenn du eine gläubige Mutter hast, die dich als kleines Kind zur Taufe gebracht hat, da heißt das noch nicht, dass du ein Christ bist. Wenn dein Vater bei Kirchens angestellt ist, da heißt das noch nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Ohne Glauben, ohne deinen persönlichen Glauben an Jesus, da bist du weiter gar nichts als verloren. Und Glauben, der wird nicht von den Vorfahren geerbt, sondern der wird von Gott geschenkt. Und ein Geschenk, das kannst du annehmen und das kannst du ablehnen. Und deswegen ist der Glaube nicht eine Sache der Erbmasse, sondern der Entscheidung. Das Massenchristentum ohne eine Entscheidung hat Jesus nicht gewollt. Zu welcher bürgerlichen Familie du gehörst, das kannst du nicht entscheiden. Da wirst du rein geboren, da gehörst du einfach dazu, ob du willst oder nicht. Zur Familie von Jesus gehörst du nur, wenn du willst. Also nicht durch Vererbung oder durch Verwandtschaft, sondern durch Vertrauen auf die Vergebung. Zu welcher bürgerlichen Familie du gehörst, danach wirst du überhaupt nicht gefragt. Aber ob du zur Familie Gottes gehören willst, danach wirst du gefragt. Jesus sieht sich hier im Kreise um, wo dort steht und sagt, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und heute Abend sieht sich Jesus hier in dieser Kirche um und stellt die gleiche Frage. Wer ist meine Mutter? Wer ist meine Brüder? Wer gehört zu mir? Und er nennt als das Erkennungszeichen von denen, die zu seiner Familie gehören, die den Willen tun. Den Willen Gottes. Ich denke, die meisten, die hier sind, sind Christen und wollen den Willen Gottes in ihrem Leben tun und beten das, was Jesus uns gelehrt hat, dein Wille geschehe. Sind aber auch welche hier, die nicht dazu gehören, Außenstehende, die noch nicht auf Jesus stehen, die ihm mehr oder weniger fernstehen. Und euch bitte ich, näher zu treten, diesen einen entscheidenden Schritt zu tun, nämlich zu Jesus zu kommen. Denn wisst ihr, Gottes Willen tun, das heißt zunächst mal weiter gar nichts als kommen, wenn Jesus ruft. Du brauchst nur zu sagen, Jesus, hier bin ich. Und da gehörst du dazu. Und das kannst du lautlos sagen, dort in der Bank, wo du sitzt. Oder du kannst das nachher laut sagen, in Gegenwart eines Zeugen, wenn du einen von denen ansprichst, die diese orangene Plakette tragen, unsere Mitarbeiter. Wie du das machst, das ist ganz egal. Auf jeden Fall musst du wissen, wenn du es machst, wenn du Jesus dein Leben schenkst, da kann dir genau dasselbe passieren, was Jesus passiert ist. Nämlich, dass sie dich für verrückt halten. Oder dass du dich mit deiner Familie verkrachst. Wenn ein Hindu Christ wird, dann bedeutet das, dass er aus seiner Familie ausgeschlossen wird. Der wird enterbt. Der ist für seine Eltern gestorben. Der ist nicht mehr existent. Das ist der Preis, den Millionen Hindus gezahlt haben, um Christ werden zu können. Wenn ein Moslem Christ wird, da muss er in manchen islamischen Gebieten damit rechnen, verfolgt, gequält, in manchen Fällen sogar getötet zu werden. Das ist der Preis, den viele Moslems zu bezahlen haben, um Christ zu werden. Wir haben in der DDR zwar auch ziemlich gepfefferte Preise, aber einen so hohen Preis musst du bei uns nicht zahlen. Getötet wird hier keiner, der Christ wird. Aber irgendeinen Preis musst du auch zahlen. Vielleicht musst du dir anhören, dass deine Eltern zu dir sagen, sag mal, du bist wohl verrückt geworden. Hast du schon mal an deine Zukunft gedacht? Oder an uns, wenn das in Vaters Betrieb rauskommt, dass du bei Kirchens mitmachst, kommt überhaupt nicht in Frage. Und in vielen Fällen, da sind solche Reden der Eltern gut gemeint. Sie sagen es aus Liebe, weil sie für ihr Kind das Beste wollen. Aber das Beste für dich ist auf alle Fälle, dass du ein Kind Gottes wirst und dass du dein Leben mit Jesus lebst. Und wo Eltern zwischen dich und Jesus treten, da stehst du vor der Entscheidung, die Eltern, die Familie oder Jesus. Ich habe viele junge Menschen kennengelernt, die sich entscheiden mussten zwischen Jesus und ihrer Familie. Die, um in den Himmel zu kommen, erstmal die Hölle auf Erden hatten. Und auch das hat ja Jesus alles schon vorausgesagt. Er hat mal gesagt, ihr sollt nicht denken, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, einen faulen Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter wieder ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Familienangehörigen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Leute, Jesus hat nichts gegen die Familie. Im Gegenteil, er hat sie ja gewollt als die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und wenn diese Zelle krank ist, da geht die ganze Gesellschaft kaputt. Von den 21 Zivilisationen, die es bisher als Ordnung in unserer Weltgeschichte gegeben hat, da sind 19 nicht durch äußeren Druck, sondern durch den inneren moralischen Verfall, nämlich zum Beispiel der Familie, zugrunde gegangen. Wir leben in einer Zeit, in der die Familie zerfällt. Früher war sie eine Tankstelle, jetzt ist sie nur noch eine Garage. Und bei vielen ist sie durch Ehebruch und Ehescheidung nur noch eine Ruine. In der letzten Nummer vom Neuen Leben, da stand drin, jede vierte Ehe wird in der DDR geschieden. Und das bedeutet für zehntausende Kinder in jedem Jahr eine Katastrophe. Wir Christen haben allen Grund, dass wir unser Familienleben nach dem Willen Gottes gestalten. Deswegen sammeln wir zum Beispiel heute die Kollekte, weil es uns darum geht, dass wir Familien stabilisieren wollen. Die Familie ist einer der höchsten Werte, den Gott uns gegeben hat. Aber wenn die Familie zum Fetisch wird, zu einer Fessel, die dich hindert, mit Jesus zu leben, da hat Jesus die Vorfahrt. Und dann hast du nur die eine Möglichkeit, dich, wenn du mit Jesus leben willst, gegen deine Familie zu entscheiden. Ich sage das nicht mit leichtem Herzen und ich sage das auch nicht leichtfertig. Mich hat mal eine Mutter empört gefragt, wie ich das verantworten könnte, dass ich junge, atheistisch erzogene Menschen zu Jesus einlade, wenn ich genau weiß, dass das zu krachender Familie führen kann. Ich habe damals die Verantwortung dafür total abgelehnt. Und die Verantwortung dafür lehne ich auch heute Abend ab. Wenn Stunk in der Familie die Konsequenz der Bekehrung zu Jesus ist, dann hat das Jesus zu verantworten. Und ich als sein Prediger habe weiter gar nichts zu tun, als das zu sagen und weiterzugeben, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, kommt her, alle zu mir. Alle. Also auch die atheistisch erzogenen Jugendlichen, der Sohn vom Pfarrer, genauso wie die Tochter vom ABV. Und nun bleibt zum Schluss die Frage, und wenn ich das mache, und wenn ich den Krach mit meiner Familie riskiere, was habe ich denn da eigentlich davon? Ist das Ganze nicht ein einziges Verlustgeschäft? Die Antwort darauf lese ich euch vor, die hat Jesus selber gegeben. Denn der ist ja das von seinen Jüngern gefragt worden. Denn seine Jünger, die hatten das gemacht. Die hatten ihre Familien, ihren Beruf, ihre Häuser, ihren Besitz, die hatten alles aufgegeben und waren Jesus nachgefolgt. Und da haben sie ihn das gefragt, was haben wir denn nun jetzt davon? Und da hat Jesus gesagt, ich versichere euch, jeder, der für mich und das Evangelium sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern oder Kinder oder seinen Besitz zurückgelassen hat, der wird alles das in diesem Leben hundertfach wiederbekommen. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch unter Verfolgungen. Und in der kommenden Welt wird er das ewige Leben haben. Amen. Lasst uns jetzt beten.
Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du dich für uns zum Narren gemacht hast. Hab Dank, dass du Lästerungen und Spott ausgehalten hast, um uns zu retten, um uns zu befreien. Ja, wir sind auch so feige und haben Angst vor irgendwas, vor irgendwelchen Leuten. Aber du selber hast das ausgehalten und du selber willst uns auch die Kraft geben, das auszuhalten, dass wir belächelt werden. Danke, Herr, dass du uns so viel versprichst und dass du unser Leben reich machen willst. Ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir wirklich ganz zu dir treten können und dass wir ganz uns für dich entscheiden.